Montagabend, kurz nach 8, Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria. Heiße Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen bei Talk und Tore. Einen schönen Abend Ihnen und natürlich auch unseren Gästen. Die Bundesliga, 4 Runden vor dem Ende, sind noch einige Fragen ungeklärt. Zum Beispiel die Abstiegsfrage und natürlich auch die Frage, wer in den Europacup kommt, etwa in die Europa League. Dafür gibt es auch die ein oder andere Frage, die wohl unmittelbar vor der Klärung steht. Zum Beispiel kann Salzburg schon am kommenden Sonntag eben mit einem Sieg die 10. Meisterschaft fixieren und der LASK kann mit einem Sieg im direkten Duell gegen Wolfsburg die Vizemeisterschaft festmachen und damit auch die Champions-League-Qualifikation. Der LASK und im Speziellen der Trainer sind heute bei uns bei Talk und Tore im Mittelpunkt. Heiße herzlich willkommen, Oliver Glasner. Schönen Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Außerdem bei uns einer, der Oliver Glasner in den letzten 25 Jahren aus nächster Nähe beobachtet hat. So etwas wie sein ehemaliger Chef, der ehemalige Manager der SV Ried, Stefan Reiter. Schönen Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie wieder mal bei uns sind.
Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, und außerdem bei uns Alfred Tata, der Sky-Experte, der weiß, was es zu sagen gibt.
Nicht immer, aber guten Abend.
Guten Abend, ja. Und an Sie natürlich wie immer die Einladung, über Instagram, Facebook oder Twitter Meinung abzugeben oder auch Fragen zu stellen. Wir werden versuchen, dann auch das im Laufe unserer Live-Sendung heute hier einzubauen. Wenn ich jetzt da hier so in die Runde blicke, dann könnte man fast sagen, es ist ein Legendenstammtisch, oder? Der SV Ried. Könnte irgendwie zusammenpassen. Ehrenkapitän sitzt da, der ehemalige Manager und der ehemalige Trainer, man vergisst ja so schnell, aber es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, Alfred. Mhm. Aber war trotzdem unvergesslich, oder? Ein Jahr im Viertel.
Großartige Zeit gewesen, ich denke gerne daran. Und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, war auch meine erste Station als Trainer in der Bundesliga. Da lernt man sehr, sehr viel.
Ja, im Moment die Rieder in der zweiten Liga, Oliver, aber auf Platz 1. Wie groß ist die Chance aus Ihrer Sicht, dass es den Aufstieg gibt? Den Wiederaufstieg?
Ja, ich denke, dass die Form des Frühjahrs spricht eindeutig für Ried. Also sie haben spielen ein sehr, sehr gutes Frühjahr. Wattens hat man so auch den Eindruck, dass dieser Flow vom Herbst abgerissen war mit der Winterpause. Und ja, also die Tendenz sorgt eigentlich klar oder spricht klar für Ried.
Ja, ist auch existenziell wahrscheinlich notwendig, Stefan Reiter, auch wenn Sie jetzt schon draußen sind. Aber ich glaube, noch ein Jahr zweite Liga ist nicht ohne oder wäre nicht ohne.
Wäre sehr schwierig. Natürlich würden sie auch ein weiteres Jahr spielen in der zweiten Liga, aber das wird nicht notwendig sein. Ich denke, dass im Sommer das klar ist, wahrscheinlich sogar schon etwas früher. Also die SV Ried ist sicher nächstes Jahr wieder in der höchsten Spielklasse und das ist auch gut so.
Ja. Wie ist das Verhältnis eigentlich zur aktuellen Führung? Ja,
die Führung ist nicht entscheidend, entscheidend ist der Verein
selbst. Aber Ihr Verhältnis?
Das spielt keine Rolle.
Ein Nichtverhältnis?
Entscheidend ist der Verein. Der Verein ist in Ordnung. Und das haben sich die Mitarbeiter, die Fans, die Sponsoren und natürlich die Spieler samt dem Betreuerstab das auch verdient, den Aufstieg, weil die haben sehr viel geleistet dafür und jetzt im Frühjahr haben sie mal auch einiges richtig gemacht. Ja,
gut, aber es gibt noch 7 Runden, sind nur 2 Punkte Vorsprung, Auslosung ist auch nicht so einfach, also das viel zum Thema Ried, weil eben hier so viele ehemalige Rieder sitzen. Kommen wir vielleicht aktuell zum LASK. Oliver Glasner, was gestern irgendwie auffällig war, diese Emotion, sowohl nach dem Schlusspfiff als auch davor natürlich schon bei den entscheidenden Toren, diese Freude, wir haben da auch das ein oder andere Bild vorbereitet, auch von den Spielern und natürlich auch bei Ihnen. War das so speziell gestern?
Ja, es war schon, wir haben alle miteinander die Anspannung gemerkt der letzten Wochen und wir haben sehr oft betont, dass wir nicht auf die Tabelle schauen, dass wir unsere Leistungen in den Vordergrund stellen, dass wir unsere Entwicklung, das, was wir uns vornehmen, dass das für uns wichtig ist und das ist auch so. Aber natürlich, je näher das Ziel, je näher das Ende der Meisterschaft rückt, umso mehr kommt die Tabelle in den Vordergrund und das haben wir jetzt so gespürt in den letzten Wochen und speziell auch vor dem Spiel, habe schon gemerkt, die Spieler haben vor dem Match immer wieder mal aufs Handy geschaut, ne? Wie spielt WRC gegen Salzburg und
ist das so dramatisch?
Das sollte nicht sein, aber es ist halt, sind alle Menschen, viele junge Burschen, die auch das erste Mal in so einer Situation sind. Ja. Mir selber dann eigentlich erst aufgefallen, wie dann die Aufstellung so im Geist dann durchgegangen bin, dass da, ich glaube, 9 Spieler, die gestern in der Startelf gestanden sind, waren vor 2 Jahren noch in der zweiten Bundesliga in Österreich. Ja, und jetzt waren wir ja der große, oder sind das der große Salzburg-Jäger tituliert. Und mit dem umzugehen, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf geht, ist nicht ganz so einfach. Diese Erfahrung musst du machen. Da musst du, das beobachtet man in den größten Ligen der Welt, also da Mannschaften, die mit Spielern drinnen sind, die das schon öfter erlebt haben, da halt einfach gelassener, ruhiger mit dem umgehen. Und deswegen war es bei uns schon, es war kein Thema, das wir angesprochen haben, aber ein Thema, das immer irgendwo mit dabei war. Und umso schöner war dann gestern der Sieg.
Ja, und die Freude hat man auch gesehen nach dem 3:2 bei Thomas Geuginger, der da ja eigentlich, ich glaube, alles rausgelassen hat, was in ihm in dieser Situation da drinnen gesteckt ist.
Ja, klar, genau. Auch da, ich meine, wie gesagt, wir waren ja erste Halbzeit auch schon, denke ich, sogar eher die überlegene Mannschaft. Und plötzlich mit Halbzeitpfiff sind wir 2-1 hinten. Und dann haben sie die Spieler einfach mit einer unglaublichen Leistung in der zweiten Halbzeit. Wir haben den Sturm wirklich festgenagelt zeitweise in ihrer Hälfte. Und wenn ich dann auch da wieder das Torschussverhältnis von 10:2 in der zweiten Halbzeit zu unseren Gunsten auswärts bei Sturm Graz, ja, die genauso wie alle Mannschaften in der Meisterrunde um die Europacup-Plätze kämpfen, wenn ich das dann sehe und wie die Burschen da aufgetreten sind, wieder mit welcher Entschlossenheit, und das Tor spiegelt eigentlich alles wieder, dann freut mich das heraus. Und es ist natürlich für uns gestern ein ganz toller, wichtiger Sieg gewesen.
Ja, wir können auch den Blick machen auf die Tabelle der Meistergruppe, 4 Runden vor dem Ende. Oliver Glasner hat schon angesprochen, also im Moment 6 Punkte Vorsprung auf Wolfsberg. Das ist ja wohl das Hauptthema eben, dass man den zweiten Platz dann auch tatsächlich inne hat. Das wäre ja der größte Erfolg für den LASK in der Bundesliga-Geschichte, weil die Meisterschaft 1965 war ja vor Bundesliga-Zeiten und 1974 wurde die Bundesliga gegründet. Ist Ihnen auch das bewusst, dass Sie sozusagen mit dem LASK auch Historisches schaffen können? Nicht nur so wenige Niederlagen, Punkterekord und so weiter. Und ja, eben auch die zweite Platzierung, also den zweiten
Platz. Ja, uns sind viele Dinge bewusst, auch vor allem hinten, auch wenn Sie uns erzählen, welche Rekorde. Ich glaube, das war jetzt das 8. Ungeschlagene Auswärtsspiel in Serie, war es auch noch nie gegeben.
Nur 4 Niederlagen nach 28 Runden
hat es auch noch nie gegeben. Und das meine ich auch so, es ist auch am 25. Mai nicht vorbei für den LASK. Auch wenn es dann was Historisches ist, es geht weiter und es geht. Und das, was aber dann den LASK wieder weiterhilft, ist das, wie die Mannschaft auftritt, wie sie spielt, welche Leistung sie am Platz bringt. Und deswegen lege ich auf das immer so großen Wert, weil das andere ist schön, aber ich kann mich erinnern, dass Altach vor, wie wir aufgestiegen sind, bis in die Euroleague Playoffs gekommen ist und im gleichen Jahr vehement gegen den Abstieg gekämpft hat. Also deswegen ist das immer schön. Aber viel, viel wichtiger ist, wie geht es weiter? Und dass man nicht sagt, so, und jetzt sind wir Zweiter geworden, jetzt lehnen wir uns alle gemütlich zurück und es wird schon werden, sondern da hilft uns dann eben nur diese Entwicklung der Mannschaft, diese Entwicklung des gesamten Vereins.
Ja, aber mit aller Fälle ist es auch mal so, dass man sich auch im Moment natürlich ein bisschen freuen darf, wie gestern zum Beispiel, wenn es dann auch einen Erfolg gibt. Alfred, ist der LASK aus deiner Sicht durch mit Platz 2 oder ist eben dieses Sonntagsspiel das Vorentscheidende oder vielleicht sogar das Entscheidende?
Ja, ich denke, was den LASK betrifft, war dieses Semifinale im Cup zu Hause gegen Rapid ein schwerer Dämpfer. Und an dem hat man ja ein paar Runden jetzt auch gekiefelt, in Wirklichkeit. Selbst das Finalspiel, das man auch hatte gegen Salzburg, war im Schatten dieses Cup-Spiels. Und natürlich hinterlässt das auch Spuren und das hat man gemerkt. Aber jetzt mit diesem Sieg, und den hat man in der zweiten Hälfte in Graz wirklich, das hat man gesehen, 100% haben wollen. Da hat man sehr viel dafür investiert. Mit diesem Sieg hat man sich jetzt wieder eine Ausgangsposition geschaffen, dass man den Gegner, der jetzt mit dem WRC ins eigene Stadion kommt, zeigen kann, wir sind wieder da. Und ich glaube, dass das am kommenden Sonntag entschieden sein wird, dass der LASK Platz 2 fixieren wird.
Gehen Sie konform, dass dieses Cup-Halbfinale, das man im Elfmeterschießen verloren hat, dass das so eine Art Knackpunkt war? Dass man eben solche Spiele, die vielleicht eben die entscheidenden Spiele sind, eben nicht gewinnen kann. Davor dieses Spiel gegen Salzburg, wo es noch einmal hätte spannend werden können. Auch wenn Salzburg
danach,
der große
Salzburg also danach
richtig und eben dann dieses Halbfinalspiel.
Ja, es gibt wahrscheinlich dann mehrere Gründe, weil es war da so eine Phase, wo wir sind mit 6 Pflichtspielsiegen reingestartet in das Frühjahr und denke ich, waren in einigen Spielen, die wir da eigentlich sehr deutlich gewonnen haben, bei weitem nicht so überlegen, wie wir es im Cup-Halbfinale gegen Rapid waren. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und ja, natürlich haben wir uns dann alle und auch die Spieler gefragt, ja, was hat denn leicht gefehlt? Ja, und denkt man nach. Und da gegen Salzburg war es wieder so, dass wir, solange die Kräfte gereicht haben, 60, 70 Minuten, auch wieder zumindest gleichwertig waren, was nicht in Red Bull Salzburg nicht so einfach ist. Und trotzdem hat es auch wieder nicht gereicht. Und ja, das war dann schon ein kleiner Dämpfer. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann wieder mit ein bisschen Abstand sehe, dann muss ich sagen, dass wir jetzt mit dem LASK in dieser Situation sind, ja, dass wir, ich sag, mit Red Bull Salzburg in einem Spiel auf Augenhöhe sind, ja, dass wir mit Rapid Wien um den Einzug ins Cupfinale fighten, dass wir da auch die bessere Mannschaft sein können, dass wir jetzt das zweite Mal, wie es gestern war, in Graz gegen Sturm Graz gewinnen, zweimal drei Tore dort schießen. Ich glaube, wenn man das dann wieder mit ein bisschen Abstand sieht, dann müssen wir alle beim LASK wirklich mit einem großen Grinsen rumlaufen, weil es ist schon eine sensationell außergewöhnliche Saison, was da die Spieler, was die Mannschaft, der gesamte Verein leistet.
Ist es eine außergewöhnliche Entwicklung, die der LASK genommen hat in den letzten zwei Jahren?
Absolut. In der Liga jetzt, in der Bundesliga? Ja, absolut, weil es ist zwar wirklich so oft gewesen, dass die Aufsteiger im ersten Jahr sehr stark waren. Auch, ich kann mich da in Ried zurückerinnern, und aber auch wie wir sehr erfolgreich waren, Vizemeister waren und so weiter, sind uns viele Dinge nicht gelungen. Mit Oliver gesagt, zweimal drei Tore in Graz oder bei Rapid, wir haben dort nie was gewonnen. Und man sieht beim LASK einfach diese Entwicklung, was da passiert ist in den letzten Jahren, einfach wirklich kontinuierlich nach oben gegangen ist. Und für mich eigentlich der Schlüssel für den Erfolg des LASK war eigentlich damals die Niederlage in St. Pölten, die den LASK den Aufstieg verhindert hat.
In der ersten Saison von
Oliver. In der ersten Saison. Und man ist trotzdem sehr konsequent und ruhig an die weiteren Aufgaben gegangen, weil das kann ja auch einen brechen. Solche Spiele oder dieser Nichtaufstieg.
Ja, vor allem kannst du den Trainer den Job kosten.
Das ist meistens dann auch noch, in der heutigen Zeit sowieso. Hm. Und da wurde ganz beflissen, ohne lang umher zu suchen, wo, was, warum, dann weitergearbeitet, und das macht sich dann bezahlt. Und was natürlich jetzt heuer auch für mich als Außenstehender sehr beeindruckend war, war das, dass der Oliver mit seiner Mannschaft eigentlich fast immer mit dieselben Elf spielt, das konsequent durchzieht. Und das ist mir sehr wohl bewusst, was das heißt, weil du hast nur Elf da draußen. Und du musst auch die alle im Griff haben und mit denen arbeiten. Und man hört nichts, gar nichts. Weil das würde ich auch hören in Oberösterreich. Bin ja da noch nicht so weit weg. Der Sportplatz ist 5 Kilometer weg vom Maskehöht. Aber man hört gar nichts. Und da ist ihnen was gelungen, das Gesamtbild dann ausmacht. Und dann kommt auch dieser Erfolg.
Ja, mit Sicherheit. Oliver Glasner setzt ja auch die wenigsten Spieler ein. Also insgesamt.
Wir haben auch die wenigsten.
Ja, und außerdem wechseln sie auch nicht immer dreimal in jedem Spiel. Es kommt auch noch dazu. Das ist auch eine Besonderheit, die sie im Moment pflegen. Also gestern war es nicht der Fall, aber da war auch aus taktischen Gründen im Jahr kurz vor Schluss.
Ja, ich wechsle dann, wenn ich der Meinung bin, dass die Mannschaft in irgendeine Richtung einen Impuls braucht. Aber wenn ich mit dem Verlauf oder mit dem, was ich sehe, zufrieden bin und denke, es funktioniert, das, was wir uns vornehmen, oder den Glauben habe, ja, wir können da noch dem Spieler Wende geben, auch so wie es ist, dann wechsle ich nicht. Und aber es ist bei uns so, dass wir einfach bei der Auswahl der Spieler auf das achten, dass sie einfach einen super Charakter mitbringen. Und ich glaube, das, was bei uns jeder ist, jeder bekommt von uns allen im Verein und auch von mir die gleiche Aufmerksamkeit. Ja. Ich unterscheide jetzt im Umgang mit den Spielern in keinster Weise, ob das einer ist, der jedes Spiel über 90 Minuten hat, wie der Alex Schlager oder der Max Ullmann, oder ob das ein Spieler ist, der kaum Einsatzzeiten hat, sondern da pflegen wir einen sehr, sehr offenen, ehrlichen Umgang miteinander, wo wir auch miteinander Spaß haben. Ist mir immer ganz wichtig, dass die Spieler mit einem Lachen in die Kabine reinkommen, weil es einfach...
Ja. Gut, das ist eine Charakterfrage, nicht?
Genau, und deswegen
das sage, muss man im Vorfeld wissen.
Ne? Auf das achten wir immer. Es ist kein einziger Spieler verpflichtet, wo ich nicht einmal am Tisch gegenüber gesessen bin, wo ich dem Spieler meine, unsere Erwartungshaltungen mitteile, aber genauso umgekehrt vom Spieler her, wie was erwartet er von uns. Und da ist das natürlich auch Thema. Und deswegen funktioniert das so. Und auch die Mannschaft intern ist da sehr, sehr gefestigt. Wir haben Spieler drinnen mit großer Erfahrung, die da auch wirklich sehr, sehr viel in der Kabine, ich sage jetzt nicht regeln, weil es gibt nichts zum Regeln, aber die halt dann, wenn da vielleicht was aufkäme, das sehr, sehr schnell besprechen. Und deswegen wirklich, kannst du es immer wieder nur wiederholen, dass es wirklich Riesenspaß macht, mit dieser Truppe so mit allen zusammen zu arbeiten.
Ja, und trotzdem verlassen Sie den LASK, aber dazu kommen wir dann noch gleich. Alfred, diese Entwicklung, die jetzt schon angesprochen wurde, wie siehst du sie auch auf dem Spielfeld beim LASK im Laufe der letzten Jahre?
Ja, also ich habe natürlich verfolgt den Kampf um den Meistertitel in der Sky Go Liga. Da war von dem, was heute zu sehen ist, dann waren natürlich nur Fragmente zu sehen. Also das ist nicht möglich gewesen, damals schon das umzusetzen, was heute auf dem Platz passiert. Die Spielidee ist eine, die wir alle miteinander kennen, die also sehr offensiv ausgerichtet ist, was das Verteidigen betrifft, aber natürlich auch sehr offensiv ausgerichtet ist, was das Angriffsspiel betrifft, wenn man offensiv mit sehr schnell nach vor zu kommen meint. Und ich denke, dass wir, wenn wir also diese zwei Saisonen in der Sky-Go-Liga haben und jetzt diese zwei Saisonen in der Bundesliga, dass man wirklich von Jahr zu Jahr sieht, dass alle diese Dinge, die also vom großen Plan dastehen, sukzessive sich immer mehr gesteigert haben in Umfang und in Qualität. Mhm. Es ist nämlich schon eine große Kunst und da muss ich auch Salzburg hervorheben. Die spielen 90 Minuten auf einem absoluten Top-Level und zwar fast permanent in der Saison. Und in diese Richtung hat sich auch der LASK entwickelt. Der Umfang, auf hohem Niveau zu spielen, ist von Saison zu Saison immer größer geworden. Und auch die Qualität. Das heißt, alle Abläufe, offensiv wie defensiv, sind, sagen wir so, ohne Reibungen immer mehr und immer besser, haben die Platz gegriffen. Daher das, was wir hier sehen über 4 Jahre, ist die Arbeit eines Trainerteams mit einem klaren Plan und einer klaren Zielsetzung.
Ja, mit Sicherheit. Wir haben auch 2 Analyseszenen vorbereitet, Alfred. Vielleicht können wir näher darauf eingehen. Das sind beide Szenen aus den beiden letzten Spielen gegen Sturm Graz.
Ja, die erste Szene ist, dass man trotzdem, man es so gut kann, auch immer wieder Probleme hat. In diesem Fall sieht man es, das typische offensive Angreifen, das offensive Verteidigen, aber mit einem Pass durch die Ketten, durch die beiden ersten Pressinglinien, ist man trotzdem ausgespielt. Da sieht man 4, 6, 7 Spieler gegen 3. Das ist natürlich eine Achillesferse. Wenn es also ein Team schafft, über diese beiden Linien drüber zu kommen, dann brennt der Hut. Sturm hat es in diesem Fall nicht geschafft. Aber das zeigt schon, dass selbst ein Team, wie es der LASK macht, es auch nicht immer kann, den Gegner zu kontrollieren. Weil Fußball kann man nicht 90 Minuten jeden kontrollieren. Das schafft niemand. Und so gesehen war das ein Beispiel dafür, dass man auch den LASK aushebeln kann, bei richtiger Art und Weise die Linien zu überspielen.
Ja, ist natürlich. Aber wir wollen die positive Szene auch sehen.
Das war eine positive Szene für Sturm.
Und naja, also was mir jetzt an der Szene ist, und das ist auch, was ich häufig betone, es ist nicht, was wir machen, das Entscheidende. Es ist, wie wir es machen. Und wenn ich das, dann ist das kein Angriffspressing, sondern es ist ein Angriffsjogging. Und dann kannst du keine Mannschaft unter Druck setzen, sondern es geht darum, den Mann am Ball so unter Raum- und Zeitdruck zu setzen, dass wir ihn zu Fehlern zwingen und dass eben genau dieser Schnittstellenpass, natürlich geben wir dem Gegner Räume, aber wir wollen ihm so viel Druck aufmünzen, dass er diese Räume nicht bespielen kann und diese gar nicht wahrnimmt. Aber in dem Fall habe ich kein großes Pressing von uns gesehen, sondern wir sind von hinten auch nicht rausgerückt. Also da sehe ich schon viele taktische Fehler, die wir viel besser machen können. Und das war auch symbolhaft für die erste Hälfte, wo ich gesagt habe, wir waren für mich zu ängstlich und Angst heißt, die einen gehen nach vorne und die anderen gehen zurück und dann öffnen sich die Räume und wenn wir mutig sind, dann gehen die einen nach vorne und die anderen gehen mit hinten nach und dann gibt es genau diese Räume, die hier bespielt worden sind, nämlich nicht und das haben wir in der zweiten Hälfte viel, viel besser gemacht und dann haben wir es halt, war das Wie ein ganz anderes wie in einigen Szenen in der ersten Hälfte.
Also aufs Wie kommt es an?
Ja, das kann ich bestätigen, weil wenn wir TT zum Beispiel sehen, während der Goiginger sehr wohl Druck macht, da ist TT verhalten und durch dieses Verhalten ist eben der Verteidiger in der Lage, einen konkreten Pass dann zu spielen. klarerweise, wir können jetzt noch die Details auch ausarbeiten, aber dafür reicht.
Das ist eine Fußball-Lehrstunde. Aber eine zweite Szene gibt's auch, ja, die war vom Mittwochspiel in Pasching, also von der Niederlage.
Richtig, es gibt auch diese offensive Spielweise mit der Dreierkette, wo normalerweise sehr schnell auch Trauner den öffnenden Pass in die Tiefe spielt. Hier sieht man, dass ein paar Mal der Ball hin und her geht zwischen den drei Verteidigern. Trauner jetzt aber nicht diese Bälle spielt. Trauner ist einer, der sehr schnell das Spiel in die Tiefe sucht, zum Beispiel auf Joao Klaus. Das geschieht hier nicht, sondern auch das ist aber eine Angriffsvariante. Es geht über die Seite und jetzt sehen wir hier, an der Linie wird ein Spieler freigespielt. Und ab diesem Moment ist eigentlich für jeden, der dabei ist, beim Angreifen klar, was zu tun ist. Und das sieht man hier auch. Also die Spieler haben ein klares Bild auch von dem Angriffsspiel. Also nicht nur vom Verteidigungsspiel, sondern vom Angriffsspiel. Wenn also bestimmte Knotenpunkte erreicht sind, was habe ich zu tun? Und das ist auch eine Frage einer längeren Entwicklung, dass man dann natürlich Erfolge braucht, aber die hat der Lass gehabt. Und Erfolge festigen das dann, was man präsentiert bekommt bei der Analyse des Trainers, im Videostudium und so weiter. Das heißt, das ist eine Spirale, die sich eben selber verstärkt.
Ja, mit Sicherheit ist es so. Und trotzdem, es ist auch ein Thema, das eben nie zu Ende ist, ne? weil einfach immer irgendwas Neues passiert und auch Spieler vielleicht auch mit dieser Idee auch immer wieder konfrontiert werden von Tag zu Tag und das für die auch wahrscheinlich nicht immer so einfach ist, von Anfang an das alles so zu akzeptieren, oder?
Nein, das ist eigentlich das Geringste, sondern für uns ist immer die Herausforderung, das ist auch dann wieder das Schöne am Trainerjob, dass die Gegner sich natürlich auch auf uns einstellen. Und jetzt wie Sturm, die sich sehr, sehr weit zurückgezogen haben. Wir sind mittlerweile, ich glaube, die Mannschaft mit dem vierthöchsten Ballbesitzanteil in der Liga. Ja. Und alle haben gesagt, ja, der LASK ist eine reine Umschaltmannschaft. Und da jetzt sich wieder, da wieder Lösungen zu finden, eben vielleicht durch Zentrum zu spielen oder über Außen zu spielen, die Absicherung, ja, die Gegnersturm Graz ist uns jetzt zweimal nicht gut gelungen, dass wir die Konter im Keim ersticken, ja, wie sind wir hinterm Ball organisiert und da immer wieder Lösungen zu finden vor die Aufgaben, die uns auch die Gegner stellen, das ist eigentlich das Spannende, das Interessante und das ist dann, wenn wir wieder einen Schritt weiter sind, das ist ja halt dann die Entwicklung und das macht es halt schön jetzt sage ich auch mich als Trainer, für uns im Trainerteam, wenn wir dann sehen, Dinge, die wir uns überlegen, die wir mit den Spielern trainieren, dass wir die dann umsetzen können. Ja, und das ist, und dann ist genau das, wenn die Spieler merken, es funktioniert, dann bekommen sie den Glauben. Mhm. Und deswegen ist das dann eigentlich nicht so schwierig.
Eine Entwicklung also, die natürlich mit Oliver Glasner zu tun hat, Stefan Reiter, also als junger Bursch zu SV Ried gekommen ist. Das ist jetzt schon bald 25 Jahre her, ich glaube 1993 war es, oder?
92
sogar. War es absehbar, dass er einer ist, der nicht nur eine Karriere hinlegt als Spieler, sondern auch danach?
Er hat zuerst was Interessantes gesagt, Oliver. Da hat mir was in Erinnerung gerufen. Er hat gesagt, dass er Spieler ihm aussucht, wie er, die auch in der Kabine was sagen, die riechen sich was, die können selber was machen, noch Charakter und so weiter. Oliver war als junger Spieler schon so ein Spieler in der Kabine, der fast ein bisschen ein Gewerkschaftsfunktionär war und dort als junger Spieler schon immer wieder Regeln geschaffen hat oder besprochen hat, auch mit den Kollegen. Und ich kann mich an Klaus Reutinger, seinen damaligen und seinen ersten Trainer erinnern, der dann irgendwann später am Ende seiner Karriere irgendwann einmal zu mir gesagt hat, dass er überzeugt ist, dass er ein ganz großer Trainer sein wird, eben aus diesen, wo er ja eigentlich nur Spieler gekannt hat, aus diesen Kennen. Und er ist ja dann auch geworden, obwohl ich kurzfristig, wo er mal die Entscheidung bei ihm ja eher in einem anderen Bereich, aber in Salzburg, glaube ich, so ein bisschen eher ins Management.
Koordinator.
Reingerückt und durch einen Zufall, glaube ich, wenn ich richtig liege, irgendwo ist da ein Trainer ausgefallen, hat mir ein bisschen geholfen in Liefering, glaube ich,
wenn das richtig ist. Das war schon später. Da war der Schnitt, der Umbau, ne?
Und dann eben das Trainer geworden und wenn man das heute so hört, was er sagt, und da sind natürlich er und der Fredl noch viel, viel mehr Fachmann als ich, ganz klar, dann weiß man, dass da Entwicklung passiert ist. Auch bei ihm als Trainer, und die aber nicht zu Ende ist, indem er sich jetzt nach Deutschland wechseln, weil genau, sie wird weitergehen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt.
Was ich nicht gewusst habe, ist, dass er Betriebsrat war. Offensichtlich.
Bei der SV Ried. Ja. Ich war noch bei den ersten Spielergewerkschaftssitzungen dabei, wo klar,
Ja, und wie war das gegenüber in den Verhandlungen?
Ach, immer rein gutes Einvernehmen.
Ja, schon. Immer dann, wir haben ja nicht viel verhandeln müssen, weil bei uns in Ried hat es ja nie viel Geld zum Verteilen gegeben.
Ja.
Aber das war immer recht sehr lustig und spannend, wenn der Oliver gekommen ist. Meistens, glaube ich, mit dem Gebauer damals, um die Cup-Prämien zu verhandeln. Und das war immer. Und da hat er immer relativ gute Vorschläge auch gebracht. Und das haben wir dann auch bald auch immer eins zu eins auch umgesetzt.
Und auch zweimal komplett ausbezahlt, nicht? Bis zum Cup-Sieg 1998 und 2011. Alfred Dora damals schon, als du noch Trainer warst bei der SV Ried, war er schon eine dieser Säulen in der Mannschaft?
Ja, ich denke, dass damals. Ich ersuche diejenigen, die ich jetzt nicht nenne, mir nicht gram zu sein. Aber es hat drei Spieler gegeben, die das mehr oder weniger unter Anführungszeichen Herz SV Ried waren. Na, eher nicht. Das war Oliver Glasner, dann ja. Michael Angerschmidt und Herwig Drechsel. Warum erwähne ich die drei? Weil die drei eine Art, wie soll ich sagen, dass die heilige Dreifaltigkeit waren im Team. Der eine war der Stratege, der im Mittelfeld mehr das Spiel gelesen hat und schon im Vorfeld gewusst hat, wie was passieren kann.
Herwig Drechsel?
Nein, so. Oliver Glasner.
Gut.
Der bereits damals auch dieses strategische Denken als Spieler gehabt hat. Der andere war der Michael Angerschmidt. Der Hund ist gelaufen, das war ein Wahnsinn. Also die Arbeitsbiene vom Feinsten. Mich würde nachher interessieren, ob er dann im Trainerteam jetzt ähnlich ist. Also einer, der wirklich Gas gegeben hat im Mittelfeld. Gerutscht, bumm, alles. Und der dritte, das war der Herwig Drechsel, der mit dem begnadeten linken Fuß dann, weil die beiden die Drecksarbeit bzw. auch die strategische Arbeit geleistet haben, er dann am Ende die entscheidenden Bälle gespielt hat, die zu Toren geführt hat oder auch selber Tore geschossen hat. Und so genau kann man das irgendwie auch schon damals erkennen, welche Art von Fußball-Affinität der Oliver Glasner hat.
Mhm. Ja. Und Sie aber sagen, wie er als Trainer war?
Das ist verboten. Niemals dürfen Spieler über Trainer reden. Niemals. Nur umgekehrt.
Dann halte ich mich dran.
Brav.
Ja. Also es war jedenfalls mit Sicherheit eine unvergessliche Zeit. Über 400 Spiele für die SV Ried in der Bundesliga und natürlich auch noch insgesamt waren es, glaube ich, 600, glaube ich, waren es Einsätze für die Rieder in allen möglichen Ligen. Natürlich auch aufgestiegen. Also aus der österreichischen Fußball-Bundesliga ist Oliver Glasner praktisch eben nicht mehr wegzudenken. Ein Urgestein, eben zuerst als Spieler und mittlerweile auch als Trainer. Christoph Jochum wirft einen Blick auf das, was war.
Also rein äußerlich betrachtet hat sich Oliver Glasner in den vergangenen 20 Jahren eigentlich kaum verändert. Ja, die Frisuren wechseln, aber sonst fast nicht gealtert. Die tatsächliche Entwicklung findet unsichtbar statt. Vom Spieler zu einem der meistgelobten Trainer der Liga.
Er hat einen guten Job gemacht. Also extrem, extrem gut. Und er hat die Spieler im Griff, genauso wie Rose. Das sieht man einfach, wenn da eine Harmonie da ist.
Er hat aus jedem einzelnen Spieler sehr, sehr viel herausgeholt. Also ob es jetzt junge Spieler sind oder auch schon etwas ältere Spieler. Also er schafft es, wirklich die Spieler so richtig, richtig heranzunehmen und wirklich alles rauszukitzeln. Und das macht irgendwie meiner Meinung nach die Arbeit eines Oliver Glasners aus.
Als Spieler feiert Glasner seine größten Erfolge mit der SV Ried. Zwei Aufstiege und zwei Cupsiege. Seine erste Trainerstation Red Bull Salzburg. Die Zeit als Co-Trainer unter Roger Schmidt ist prägend.
Wo ich gesehen habe, ja, auch wie akribisch man arbeiten kann, das ja in Österreich eigentlich erst so in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, wo aber jetzt gerade, denkt Deutschland uns ja um mindestens ein bis zwei Jahrzehnte voraus ist mit den Möglichkeiten, die sie auch dort haben. Aber was auch möglich ist, wenn man da beharrlich akribisch an einer Idee dranbleibt, dass man sie nicht verunsichern lässt.
Stichwort, nicht verunsichern lassen. Die erste Saison als Trainer des LASK endet mit einer Enttäuschung. Glasner muss sich ärgern. Die Linzer wollen unbedingt aufsteigen, aber St. Pölten ist noch besser.
Das Leben geht weiter. Wir werden nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Mannschaft stellen und wir werden nächstes Jahr alles dran setzen, aus den Eindrücken dieser Saison zu lernen.
Diese Ansage setzt Oliver Glasner dann tatsächlich in die Tat um. Der LASK steigt 2017 auf. Party in Pasching.
Berauschende Saison mit riesigem Zusammenhalt, mit großem Eifer. Und das ist das, was wir. Wir haben gemeinsam einen Weg gegangen, die Mannschaft und wir im Trainerteam. Wir haben geschaut, dass wir gemeinsam was weiterbringen, sehr, sehr ehrgeizig, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und jetzt dürfen wir einmal ernten und heute lassen wir es auch richtig krachen.
Lassen Sie sich heute auch einmal richtig gehen?
Jawohl.
Das schaut bei Ihnen wie aus?
Es wird morgen um 11 Uhr dann, wenn man mir in die Augen schaut, bei der Meisterfeier wird man es wahrscheinlich sehen.
Gesehen hat jeder in den kommenden zwei Saisonen einen LASK unter Glasner, der nie ins Trudeln gerät, einfach nicht ausrutscht. Einen LASK, der in der Bundesliga sofort konkurrenzfähig ist. Die Spieler entwickeln sich unter Glasner großartig. Die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung der Linzer ist nachhaltig, nie von kurzfristigem Erfolg abhängig.
Wir waren von der Arbeit sofort überzeugt, und es ist egal, ob es jetzt am Wochenende dann einen Sieg oder einen Unentschieden oder eine Niederlage gegeben hat, weil wir gewusst haben, die Arbeit wird sich irgendwann auszahlen. Und ich glaube, der größte Verdienst von Olli ist, dass er da wirklich einen Professionalismus eingeführt hat. Die Jungs sind alle in der Früh schon da, die frühstücken gemeinsam, die gehen freiwillig in die Kraftkammer. Also das Bewusstsein zu schaffen, was heißt, Profi zu sein.
Professionalität, Fortschritt, Weiterentwicklung mit einer klaren Idee. Experimentiert hat Oliver Glasner in den vergangenen Jahren eigentlich nur, was seine Frisur angeht.
Ja, frisurentechnisch war einiges dabei, oder?
Ja, ja, für lange Zeitraum.
Aber
es ist nicht ganz so krass wie beim Frell.
Ja, aber du findest weltweit keinen,
ja, stimmt,
bei dem es so krass ist.
Stimmt, man kennt den Oliver Glasner immer wieder. Weil Stefan Reiter das vorhin angesprochen hat, dass die Trainerkarriere eher zufällig war. Ist das auch richtig, was man da erzählt, dass das irgendwie auch daheim ein bisschen fad war in der Zeit, wo die Kinder in die Schule gegangen sind? Dass da sie begonnen haben, sich einmal für einen Trainerkurs anzumelden? Nein, damals noch als Spieler, ne?
Ja, ich habe als Spieler. Also so mein Ziel war immer mit 30, 31 könnte die Karriere einmal zu Ende sein und da wollte ich mir ein zweites Standbein schaffen und habe dann begonnen, als Spieler noch nebenbei zu studieren. Ich habe Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen studiert und dann war ich mit 31 fertig. Aber meine Fußballkarriere war noch nicht fertig und dann ist es noch weitergegangen und dann habe ich mir halt. Und dann waren unsere Kinder, wir haben immer so nach der Herbstsaison sind wir in den Urlaub gefahren vor Weihnachten. Die Kinder waren noch im Kindergarten, es war problemlos gegangen. Und plötzlich ist unser ältester Sohn in die Schule gekommen und der Urlaub vor Weihnachten war gestrichen, weil er noch Schule war. Und genau in der Zeit ist ein Trainerkurs auch dahergekommen und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, weil ich habe 7 Jahre studiert, an der Uni nicht, um Trainer zu werden sozusagen. Mhm. Und dann hat meine Frau gesagt, naja, aber weißt du nicht, was du hast jetzt daheim im Dezember, machst du halt einmal den Kurs. Und so bin ich zu dem Trainerkurs gekommen. Heute hätte ich doch gesagt, du machst die Pädagogik, weil dann warst du Lehrer und warst viel mehr daheim.
Ja. Aber trotzdem kein schlechter Ratschlag gewesen, glaube ich, nicht? Kann man so festhalten. Nicht? Insgesamt.
Nein,
also, so hat es aber dann begonnen, nicht?
Nein, mit der U10
und dem Nachwuchs.
Nein, genau, ich habe gemerkt, sehr schnell. Der Stefan hat mir es bei meinem Karriereende schon prophezeit, wo er gesagt hat, ja, du wirst einmal auf der Trainerbank landen. Und da habe ich das ähnlich gesagt, sag ich, ich weiß nicht, ich habe so lange studiert und deswegen war auch zuerst dann der Job in Salzburg als Sportkoordinator mit Christoph Freund zusammen. Und habe aber da schon in diesem halben Jahr gemerkt, mich zieht es runter am Platz. Und eigentlich, wie dann Ralf Rangnick gekommen ist und Roger Schmidt als Trainer, habe ich mit Ralf einmal ein Gespräch geführt und er hat zu mir gesagt, na Oliver, wo siehst du dich eigentlich? Und ich habe gesagt, man ehrlich, bin ich mehr am Platz, mehr. Es macht mir mehr Spaß, da habe ich noch mehr Begeisterung. Und sagte, ja, wir suchen eher einen Co-Trainer für den Roger. Du kennst die Liga, du kennst da das Umfeld, redet halt einmal miteinander. Und dann sind wir essen gegangen, wir haben uns ja nicht gekannt vorher, sind einmal erst ein Essen gegangen und haben gemerkt, puh, wir ticken, was den Fußball anbelangt, sehr ähnlich, im Umgang mit den Spielern, mit den Menschen sehr, sehr ähnlich. Und dann haben wir gesagt, man, lass uns probieren. Und so ist eigentlich dann diese Trainerkarriere losgegangen.
Ja, oft sind Zufälle also oft ganz entscheidend. Bevor wir da vielleicht noch fortsetzen, lassen Sie uns noch einmal über diese Geschichte auch reden, die da 2011 passiert ist, dass ja dann doch um ein Jahr zu früh aus Ihrer Sicht die Karriere, die aktive, beendet haben, also nachdem es eine Notoperation gegeben hat. Sie schauen gerade, da gibt es das ein oder andere Bild unmittelbar nach der Operation. Es gibt ja viele Zuseher, auch gerade die Jüngeren, die vielleicht die Geschichte auch nicht so detailliert kennen. Es war nach einem Meisterschaftsspiel gegen Rapid, Gehirnerschüttung, glaube ich, um das vielleicht kurz in kurzen Worten zusammenzufassen. Und dann gab es dieses Auswärtsspiel im Europacup, in der Europa League-Qualifikation in Kopenhagen. Und beim Abschlusstraining haben Sie Kopfschmerzen gehabt.
Und dann, ich habe die ganze Zeit Kopfschmerzen gehabt.
Glaube ich, bei einer Gehirnerschütterung.
Genau. Und aber am Spieltag, also im Vormittagstraining, habe ich dann gesagt zum damaligen Co-Trainer Michi Angerschmidt, ich soll noch ein paar lange Bälle herschießen. Ich habe es in diesen Tagen zwischen Sonntag, wo das passiert ist, im Hanabi-Stadion und beim Donnerstagspiel habe ich keine Kopfbälle gemacht und gesagt, aber bevor heute Abend muss ich das probieren. Und habe ein paar Bälle hergeschossen und ich habe geköpft. Und das hat mir immer große Schmerzen gehabt und gestochen und bin dann zum Paul Gludowatz, der war Trainer, hin und habe gesagt, es macht keinen Sinn, heute Abend zu spielen, weil es tut so weh. Und wir sind dann zurück ins Hotel und ich bin mit duschen gegangen und dann unter der Dusche habe ich dann extreme Kopfschmerzen bekommen und habe nur das Letzte, an was ich mich erinnere, zum Thomas Gebauer, das war mein Zimmerpartner, gesagt, du hol unseren Doktor, ich habe solche Schmerzen. Und dann kann ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern.
Ja. Blutgerinnsel, um es kurz zusammenzufassen, Notoperation in Kopenhagen, also eigentlich Glück im Unglück. Sie haben, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, sie war mit einem Fuß unter der Erde, weil das sehr, sehr...
Ja, haben die Ärzte gesagt, also es war schon...
Ernste Angelegenheit.
Ja, es war relativ ernst, war für mich jetzt im Nachhinein, ich habe eh nichts mehr mitgekriegt, also, aber es war für meine Familie, meine Frau, die ist angerufen worden, hat sie eigentlich... Doch, sie schaut sich am Abend das Match gegen das Rückspiel gegen Brøndby Kopenhagen an und dann ist angerufen worden, sie hat das Einverständnis, die Einverständniserklärung geben müssen für die OP, weil ich war nicht mehr zurechnungsfähig. Und wenn man dann im Nachhinein sie hat gesagt, naja, dann Gehirnblutung und Notoperation und dann fängt man an, das zu googeln, klar. Und dann ja, stellt das ganz viele dann tödlich enden und dann weiß ich, wie es daheim zugegangen ist im Nachhinein. Also es war für sie viel, viel schwieriger wie für mich, weil ich habe es eh nicht mehr mitgekriegt. Mhm. Und von dem her, ja, war das eine Zeit, die sicher nicht ganz so einfach war, aber ja, ich bin dann auch jemand, der dann wieder sehr, sehr schnell nach vorne blickt.
Ich wollte nur noch ganz kurz Stefan Reiter fragen. Ich glaube, das war ja, muss ja ein Wahnsinnstag auch gewesen sein. Nicht? Einerseits sportlich hat man dann den Aufstieg geschafft, aber auch gleichzeitig geht es da um Leben und Tod.
Ja, es war eigentlich für uns und das ganze Team, wir haben nicht wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen, weil es war ein paar Stunden, also es war ein Abschlusstraining und wie dann das passiert ist und der Thomas, und Dr. Freund Thomas geholt hat und das Krankenhaus und dann stehst du da mit der Mannschaft, du fährst, wir sind ja ins Stadion umgegangen, das waren ja gerade 100 Meter weg vom Hotel in Kopenhagen und dann spielst du halt, der Paul hat das sehr, sehr gut gemacht bei der Ansprache von der Mannschaft und dann steigen wir auf, was ja eigentlich eine Riesensensation war, wir waren 4-0 hinten und steigen auf und
dank der Auswärtstorregel, ja.
Und dann will natürlich jeder feiern. Wir haben unten in der Halle gewartet und auf den Norbert Freund. Und ich glaube, der ist erst um 2-3 in der Früh. Glaube ich, erst vom Krankenhaus zurückgekommen. Und dann uns diese Ergebnisse gebracht, dass doch halbwegs passt und so. Und wir haben dann geschaut, dass der Peter Gebertl, das war unser Physio, oben bleibt in Kopenhagen, dass er ihn betreut. Von aufwacht, der hat ja sicher nicht gewusst, was passiert ist. Aber es war ja eine unheimliche Dramatik die ganzen Tage und wir waren dann natürlich alle sehr froh und glücklich, dass er doch sehr, sehr halbwegs fit wieder zurückgekommen ist von Kopenhagen.
Feiern Sie da eigentlich jetzt dann auch jedes Jahr im August, Anfang August, diesen weiteren Geburtstag? Mittlerweile ist es dann 8 Jahre her.
Nein.
Aber was immer mal gesagt, ändert sich, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ändert sich da für Sie etwas auch im Leben? Muss ich sagen, okay, das Leben kann so schnell vorbei sein. Hat sich dadurch, durch dieses Ereignis für Sie auch in Ihrer weiteren Karriere, jetzt bei gewissen Entscheidungen, auch für Sie etwas verändert? Weil Sie auch gespürt haben, man muss vielleicht das tun, wo man im Moment auch das auch genießen kann.
Also das sicher. Also ich habe mir da geschworen, ich mache nur mal nur das, wo ich Spaß habe, wo ich Begeisterung habe, wo ich gemeinsam, und das ist mir immer wichtig, deswegen bin ich auch irgendwann einmal Fußballspieler geworden, ja, und kein Einzelsportler, sondern dieses gemeinsame an ein Ziel hinzuarbeiten und das gemeinsam zu erreichen. Das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und das war schon so. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sein, ich bin ganz schnell, ist man wieder so im Hamsterrad drinnen, wo man das vergisst. Und ich habe mir dann so für mich selber ein paar Fotos von damals. Es war so, ich bin munter geworden im Krankenhaus, irgendwann am nächsten Tag in der Früh. Und habe nicht gewusst, wo ich bin. Habe nicht gewusst, was los war. Und habe dann so geschaut und überall war ein Schleich. Ich war auf Intensivstation und war irgendwie so geistesgegenwärtig und habe dann mein Handy genommen. Und habe quasi dann einmal die Kamera umgedreht und habe plötzlich gesehen, der Kopf ist aufgeschnitten und überall.
Ihr wollt den nächsten Tag mit uns heimfliegen mit uns.
Ja. Und habe mir halt dann so selbst fotografiert und habe mir dann diese Fotos habe ich so bei mir am Telefon und wann ich mich dann wieder über Kleinigkeiten recht ärgert. Und für das passiert mir auch nicht zu selten. Und wann ich mich, das holt mir dann schon wieder runter. Dann schaue ich da mal drauf und denke mir, über diesen nicht gegebenen Elfmeter brauchst du aber jetzt nicht wirklich ärgern.
Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und war das jetzt auch vielleicht mit ein Grund, warum Sie gesagt haben, Sie nehmen die Chance wahr, nach Deutschland zu gehen, weil es eben eine Chance ist und Sie sagen sich, okay, diese Chance will ich jetzt auch wahrnehmen? Die kommt vielleicht nur einmal?
Ach, das weiß ich nicht, ob es nur einmal kommt, aber es ist natürlich so, wenn du als österreichischer Spieler, als österreichischer Trainer, die Möglichkeit hast, in der deutschen Bundesliga zu arbeiten. Das ist eine der größten vier Ligen der Welt. Ich glaube, mit dem größten Zuschauerschnitt aller Ligen, Fußballligen. Dann gibt es auch nicht so allzu lang zu überlegen. Und das war dann auch bei mir so. Natürlich machst du dann Gedanken, weil es jetzt schon wieder was Neues ist. Und auch da beim LASK, macht einfach riesig Spaß, mit der Truppe zusammenzuarbeiten. Und eben glaube, dass diese Entwicklung der Mannschaft noch nicht zu Ende ist. Aber es war dann einfach die Herausforderung, auch für mich selber. Und ich suche einfach auch Herausforderungen für mich. Ich glaube, nur über Herausforderungen entwickelst du dich weiter.
Aber könnte man fragen, warum dann nicht 2014 mit Roger Schmidt zu Bayer Leverkusen oder letztes Jahr zu Ralf Rangnick zu Leipzig? Das wäre ja auch eine Herausforderung gewesen.
Ja, aber da war für mich und denke ich, dass der, was das entscheiden kann, welche Herausforderung dann für ihn passt, bin einzig ich. Und da war es jetzt so, dass ich die Herausforderung, Cheftrainer bei der SV Ried zu werden, für mich größer gesehen habe, wie als Co-Trainer mit Roger nach Leverkusen zu gehen und mit LASK das erste Mal nach 19 Jahren wieder in Europapokal zu spielen und dann mit der Mannschaft noch weitere Schritte zu setzen. Für mich eine größere Herausforderung war, wie jetzt unter Ralf Rangnick bei Leipzig Co-Trainer zu werden, wo sie auch schon abgezeichnet hat, dass nach einem Jahr dann ein anderer Cheftrainer kommt. Also von dem her...
Anders als der Co-Trainer jetzt von Ralf Rangnick, der hat auch einen Aufstieg gemacht. Ne? Der kommt nach Österreich zu Salzburg.
Klar, aber es ist... man braucht dann auch nicht... Machen wir da jetzt nicht so große Gedanken, was wäre, wenn, wie, was und wenn ich dort und was passiert dann, sondern jetzt ist mir ganz, ganz wichtig... Das habe ich gelernt, durch diesen Unfall im Hier und Jetzt zu leben. Also überhaupt nicht in der Vergangenheit. Das mache ich ganz wenig oder kaum und auch sehr, sehr wenig in der Zukunft. Sondern jetzt das zu genießen, was ist, diese Saison mit dem LASK nur so erfolgreich wie möglich abzuschließen, dann nur eine richtig super Feier mit den Burschen auf die freie Märsche richtig zu haben und dann einmal ein paar Tage im Urlaub auszuspannen und dann wieder mit viel Energie an eine neue Aufgabe heranzugehen. Und so mache ich das Schritt für Schritt, aber ich denke jetzt nicht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren, sondern das lasse ich auf mich zukommen.
Alfred, aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt und auch die richtige Wahl, Wolfsburg?
Ja, die Wahl ist jetzt, wie soll ich sagen, es sind ja nicht mehrere zur Auswahl gestanden, oder schon?
Doch, doch.
Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, aber hab ich gesagt...
Also Stuttgart und Schalke, sage ich jetzt einmal.
Mehrere Interessenten gegeben hat, aber jetzt müßig wäre da über einzelne Namen zu sprechen, sondern bin sehr, sehr froh, dass der VfL Wolfsburg an mich herangetreten ist und gesagt hat, oder wir in gemeinsamen Gesprächen festgestellt haben, dass wir einen großen gemeinsamen Nenner haben und die Zukunft vom Club gemeinsam gestalten wollen, ist für mich persönlich eine sehr, sehr große Freude und Anerkennung. Und ich sehe es aber als Riesenanerkennung, den ganzen Trainerstab und am allermeisten die Spieler. Und das habe ich Ihnen auch gesagt, weil es ist meine feste Überzeugung, dass du als Trainer ohne deine Spieler, wenn die nicht mitziehen, bist du nichts. Und deswegen bin ich der jetzt halt diesen Schritt machen kann. Aber zu verdanken habe ich das in erster Linie der Mannschaft und dem ganzen Trainerteam und natürlich auch dem Verein.
Gut, also kurz noch
gerne
zu antworten. Also ich habe vor geraumer Zeit gedacht, dass es vielleicht vom Standing her besser ist, wenn man als Meister irgendwo hinkommt aus kleineren Ligen. Also der Adi Hütter ist Meister mit Red Bull geworden, später mit Young Boys und ist jetzt in Frankfurt für, sorgt für Furore. Peter Stöger war Meister mit der Austria, ja, zum Beispiel. Und das fehlte dem Oliver. Er ist natürlich Meister geworden mit LASK und ist aufgestiegen von der Sky Goalig. Er
ist als Co-Trainer Meister geworden.
Ja, aber es ist eine andere Sache, ob man als Chef, also als verantwortlicher Meister wird. Das wäre die eine Sache der Medaille. Die andere ist trotzdem, die Möglichkeit, Wolfsburg zu trainieren, die darf man nicht fallen lassen. Das ist ganz klar und da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich denke, dass dieser unter Anführungszeichen Mangel, dass man nicht als Meister kommt aus einer dieser Ligen, Schweiz, Österreich oder vergleichbare, sehr schnell dort gar nicht mehr wahrgenommen wird in dem Moment, wo er auf dem Platz steht und die Spieler sehen, hallo, da ist ja einer, der sich auskennt. Mhm. Und das ist nämlich der entscheidende Moment. Du kannst ja auch Trainer werden in einer Liga, Meister werden in einer Liga, wie in Österreich, und du kommst dann, die Spieler wissen sehr schnell, hallo, es wird nichts. Mhm. Daher, ich denke, und das wissen alle Beteiligten, vor allem auch jene, die jetzt im Jänner seinen Vortrag gesehen haben bei der Fortbildung, Trainerfortbildung des ÖFB in der Südstadt. Da waren auch Vertreter aus Deutschland dabei, die haben alle mit offenen Augen teilweise gesehen, was dort also präsentiert wurde von ihm und seine Philosophie als Trainer. Daher, ich glaube, allein seine Arbeit, die er gemacht hat beim LASK, wiegt das mehr als auf, dass sozusagen kein Meistertitel auf der Visitenkarte steht.
Genau, aber trotzdem, wie ist das, wenn man aus dem Nähkästchen plaudern darf, Oliver, wie ist das dann bei Verhandlungen, wie tritt man da auf? Einerseits ist es ein Kindheitstraum, man kann aber nicht Bittsteller sein. Wie selbstbewusst kann man sich dann trotzdem da geben in diesen entscheidenden Gesprächen mit einem Interessenten, mit einem Arbeitgeber, mit einem möglichen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Oliver Glasner da gesessen ist, so wie er ist, mit seinen Stärken und Schwächen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich das... VfL Wolfsburg hat sich natürlich im Vorfeld auch schon über mich, sie haben mich beobachtet beim Spiel, sie haben geschaut, wie coach ich, wie trainiere ich. Also die haben schon mal gewusst, wer sitzt mir da gegenüber. Und mir ist einfach da immer wichtig, dass so wie ich einfach versuche, durchs Leben zu gehen, offen, ehrlich zu sein. Ich sage das, was ich mir vorstelle, ich stehe für eine gewisse Art des Fußballs und ja, zu der stehe ich weiterhin, ohne zu sagen, so wie es heute ausschaut, schaue es in 5 Jahren aus, sondern da möchte ich mich ständig weiterentwickeln in allen Bereichen. Aber wie ich mit den Spielern umgehe, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, einen guten Kontakt zu den Spielern zu pflegen, das habe ich ihnen gesagt. Und klar, was mir auch wichtig ist, und ich wäre nicht zum VfL Wolfsburg gegangen, wenn die gesagt haben, naja, jetzt kommen wir mal und mach einmal, sondern mir ist ganz wichtig gewesen, ja, welche Ziele hat der Club? Wo wollen wir hingehen? Und können wir das, so wie ich mir das vorstelle, so wie sich das der VfL Wolfsburg vorstellt, können wir das gemeinsam realisieren? Trauen wir uns das gegenseitig zu? Und da waren wir dann eben sehr, sehr schnell der Meinung, ja, das passt zusammen. Aber mir ist immer wichtig, eine Perspektive zu haben. Und die ist beim VfL Wolfsburg absolut gegeben.
Ja, dann wollen wir uns vielleicht auch anhören, was sind die Perspektiven, was sind die Ziele des VfL Wolfsburg, des deutschen Bundesligisten. Christoph Jochum hat sich auf die Reise in den Norden begeben und berichtet, was eben Oliver Glasner dann ab Ende Juni, Anfang Juli, wenn Trainingsbeginn ist, erwarten wird.
Die Zeit für den großen Schritt. Sie ist gekommen. Oliver Glasner wird schon bald hier leben. Wolfsburg, dieser Stadt, die eigentlich fast nur aus einem Stadion und einer zugegeben sehr großen Fabrik besteht. Es ist ein bedeutender Club, dieser VfL. Oliver Glasner hat sich einen Traum erfüllt. Sein ehemaliger Spieler Pavao Pervan sieht die Verpflichtung von Oliver Glasner rundum positiv. Und nicht nur er.
Es haben sich viele natürlich auch bei mir erkundigt, denen ich das ein bisschen näher gebracht habe, dann auf was er so Wert legt. Also es freuen sich wirklich alle drauf, auch auf ihn als Menschen, weil er für Bodenständigkeit und Demut steht. Und ich glaube, dass sich der Verein und auch die Fans auf offensiven Fußball freuen können. Hoffentlich läuft es genauso wie beim LASK.
Bodenständigkeit und Demut kommen hier bestimmt gut an. Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das Motto des Vereins. Arbeit, kommt auch auf die Spieler zu.
Es wird sehr fordernd sein. Oliver Glasner legt wirklich großen Wert auf die Detailarbeit, ist ein sehr selbstkritischer Mensch und ein wahnsinnig akribischer Arbeiter. Und das verlangt er natürlich auch tagtäglich von seinen Spielern. Und das macht die Spieler dann einfach auch besser. Und ich glaube, dass die Spieler dann auch so intelligent sind, das schnell erkennen und natürlich voll mitziehen.
Ich hatte ihn vorher nicht gekannt, aber man beschäftigt sich ganz klar mit solchen Situationen. Wieder eine neue Herausforderung für jeden einzelnen Spieler. Ich hoffe natürlich, dass wir mit einem internationalen Platz natürlich immer auch was geben können.
Die Chancen stehen tatsächlich ganz gut, dass Oliver Glasners neue Mannschaft hier kommende Saison Europacup spielen wird. Glasner soll jedenfalls etwas entwickeln.
Bestehendes, Gutes erhalten und trotzdem noch mal ein Stückchen weiter in der Entwicklungsstufe zu kommen und vielleicht auch mit Zuwächsen im Kader noch mal eine neue Möglichkeit zu schaffen, vielleicht noch erfolgreicher zu sein, als wir in diesem Jahr eh schon sind.
Nach 2 Jahren in der Relegation war es eben so, dass wir dieses Jahr nutzen möchten oder genutzt haben, um uns zu stabilisieren. Das ist uns bisher sehr gut gelungen, weil wir immer noch die Chance haben, uns für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. In den nächsten 2-3 Jahren möchten wir aber wieder zurück nach Europa, wo der Verein auch schon mal war. Und wir haben große Ambitionen, die decken sich mit denen von Oliver Glasner. Und das war sehr, sehr wichtig für uns zu hören, welchen Weg er mit uns gehen möchte und dass wir die gleichen Ziele haben.
Klar sind die Erwartungen hoch, aber Pavao Pervan weiß das Umfeld in Wolfsburg zu schätzen. Einzuschätzen.
Man merkt, wie abgebrüht die sind, wie cool die in gewissen Situationen reagieren. Die haben, glaube ich, schon wahnsinnig viel miterlebt in ihrer Karriere als Spieler oder eben auch als Geschäftsführer. Und ja, die wirft nichts so leicht aus der Bahn und das vermitteln die auch. Die strahlen auch so eine gewisse Ruhe aus und sind nebenbei natürlich noch sehr kompetent. Und ich glaube, es ist einfach eine perfekte Mischung auch für einen Trainer aus Österreich, sage ich jetzt mal, der zum ersten Mal nach Deutschland wechselt.
Wolfsburg steht für harte, ehrliche Arbeit. Pavao Pervan weiß das und Oliver Glasner wird schon bald alles daran setzen, in der Autostadt so richtig durchzustarten.
Ja, klingt spannend. Wie erfolgreich wird Oliver Glasner sein?
Der Verein für Leibesübungen.
Ja, so ist es.
Der, glaube ich, der ist kompatibel mit Oliver Glasner. Und der Erfolg, das hat Oliver vorher eh erklärt, wie sowas funktioniert. Das kann man nicht am Tabellenplatz ablesen. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, was die beiden Herren aus Wolfsburg gesagt haben, dann wird es auch eine längere Sache werden, weil sie gemeinsame Ziele sich haben, sehr ähnliche Ziele, und die werden sie in den nächsten Jahren, die werden sie umsetzen in den nächsten Jahren. Es wird nicht so sein, dass die nächstes Jahr Deutscher Meister werden, aber die Zielsetzung in ein paar Jahren in die Richtung internationalen Plätze, Schritt für Schritt, die wird passieren, und ich glaube, sie werden viel Freude haben. Gemeinsam, beide.
Ja, Spielidee wird vom LASK übernommen. Dreierkette, Defensiv, Fünferkette, die Grundordnung. Restverteidigung plus eins ist ja, glaube ich, das magische Stichwort für Oliver Glasner.
Ja, also Pressen. Dreierkette, also die Spielidee und auch das, sage ich, das Spielsystem, das passt jetzt so, wie wir es für den LASK gefunden haben, auf die Mannschaft, wie wir sind, perfekt. Wir sind aufgestiegen mit einem 4-4-2. Was mit Fabiano und René Gattler in der Sturmspitze, die ihre großen Stärken im Strafraum haben, perfekt gepasst hat. Und haben das halt adaptiert. Und deswegen werde ich auch dort, werde man ein Bild machen von der Mannschaft. Wenn es dann ist in den Training, werde gewisse Dinge mir anschauen in der Vorbereitung, aber von dem, dass wir versuchen, den Gegner früh zu stören, dass wir versuchen, wenn wir den Ball gewinnen, schnellstmöglich nach vorne zu spielen, dass wir, wenn wir den Ball verlieren, versuchen, ihn schnellstmöglich wieder zurückzugewinnen. Ja, das, an dem wird sich nichts ändern, aber das ist jetzt auch schon vieles von dem spielt der VfL Wolfsburg auch jetzt schon unter Bruno Labbadia, und die Mannschaft wäre sonst nicht in der Lage, um die Europacup-Plätze in Deutschland mitzuspielen.
Also die Grundprinzipien wollen Sie übernehmen, aber Sie sind schon auch ein Trainer, der eben sich auch an das Gegebene was es eben zur Verfügung gibt, dass sie sich auch daran orientieren. Also ich wollte jetzt Spielermaterial nicht sagen, weil dann kriege ich gleich einen Verweis. Und
einen Ordnungsruf.
Ordnungsruf von Tata. Also ist der Kader auch aus dieser Sicht für Sie schon so oder passiert da viel? Ich kann es gleich konkret sagen, es gibt nämlich eine Verpflichtung schon, nehme an, Sie werden das wissen, aus der Schweiz von Bern ist ja verpflichtet worden, ein Spieler. Ist das schon auch etwas, wo Sie da schon mit involviert waren bei der Verpflichtung oder von Kevin Mbabu, da sehen wir ihn, dem Rechtsverteidiger, oder ist das etwas, wo Sie sich einfach verlassen, was dann eben zur Verfügung steht?
Also zuerst kann ich mich, das ist schön, zu 100% auf Jörg Schmadtke und auf Marcel Schäfer verlassen, weil vor allem der Jörg schon, ja, ich glaube, 20 Jahre fast in der deutschen Bundesliga arbeitet und die deutsche Bundesliga viel, viel besser kennt als ich. Und ich, und das ist mir auch wichtig, jetzt meinen vollen Fokus auf den LASK nur lege. Natürlich lässt sich das ein oder andere Telefonat nicht vermeiden. Natürlich sprechen wir über die ein oder andere Verpflichtung, die passiert ist und die noch passieren wird. Natürlich sprechen wir über den ein oder anderen Abgang, der vielleicht bevorsteht, ob das dann sein muss oder nicht. Aber der Großteil meiner Zeit und das ist für den LASK, ist für die Mannschaft da, um unsere Ziele heuer zu erreichen. Und dann ist immer noch fast 5 Wochen Urlaub, wo ich Zeit genug habe, dann mir um diese Dinge noch näher und noch eingehender zu kümmern.
Jetzt gibt es da einen Geschäftsführer Sport, Jörg Schmadtke, es gibt einen Sportdirektor, Marcel Schäfer, wir haben beide gesehen. Beim LASK haben ja eigentlich Sie alles gemacht. Ist das für Sie auch so kein Problem oder sind Sie sehr froh, dass es so ist? Oder Sie geben ja sozusagen auch etwas ab, denn beim LASK konnten Sie sehr viel selbst eigentlich lösen. Sie konnten sich mit dem Sportdirektor unterhalten und der wiederum mit dem Trainer und das war recht einfach. Ne?
Ja, ich bin sehr froh, dass ich da sehr kompetente und erfahrene Leute an meiner Seite habe und bin auch sehr froh, dass ich beim LASK sehr kompetente und erfahrene Leute an meiner Seite habe. Also es war ja beim LASK bei weitem keine One-Man-Show. Also was das Sportliche anbelangt, mit Jürgen Werner gehabt, mit dem ich mich sehr, sehr oft und intensiv austauschen habe können und auch nach wie vor mir austausche. Ich habe mit Sigmund Gruber, einen Präsidenten da, der auch bei allen Verpflichtungen dann abnicken müssen und strukturell haben wir ja sehr, sehr viel aufgebaut, auch im Hintergrund beim LASK, sei das in der medizinischen Abteilung, sei das im ganzen Betreuerstab, wo wir top aufgestellt sind. Und von dem her klar ist alles eine Nummer größer, ist der Betreuerstab größer, es ist die Medienabteilung, ja, die bei uns ein Pressesprecher mitmacht, das Teammanager, es sind halt dort 5 oder 6 Personen hauptberuflich angestellt, ist eine größere Wahrnehmung. Aber
über 200 Leute, ne? Office, glaube ich.
Ja. Ich glaube 290, ja. Aber eins bleibt gleich und das ist das Schöne, es sind überall Menschen am Werken und alle haben die gleichen Bedürfnisse und von dem her freue ich mich drauf. Und es wird aber im täglichen Umgang auf die gleichen Dinge drauf ankommen wie überall. Nämlich, dass man ordentlich wertschätzend miteinander umgeht, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und das wird dort nicht anders sein wie überall.
Ja. Sie nehmen 3 Trainer mit. Also der Betreuerstab ist größer, aber Sie nehmen 3 mit. Zum einen den Athletiktrainer, zum anderen den Thomas Sagi, den ehemaligen Co-Trainer bei der SV Ried und eben auch den aktuellen Co-Trainer Michael Angerschmidt, wo der Alfred Tate auch wissen wollte, ob er jetzt noch immer so viel läuft wie als Spieler. War das auch eine Bedingung, dass Sie eben diese Möglichkeit haben, die Trainer mitzunehmen? Das soll ja bei Salzburg wäre das ja, glaube ich, nicht so leicht möglich gewesen, dass man sich alle Co-Trainer mitnehmen kann.
Ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, du bist ja als Trainer, kannst du dich gar nicht mehr um alle Facetten kümmern. Ja? Du kannst jetzt nicht so sportlich alles abrufen selber. Du kannst nicht dann noch die ganzen Gespräche mit den Spielern führen. Du kannst ja nicht, in Wolfsburg gibt es 5 Physiotherapeuten, mit jedem da austauschen. Du kannst dann nicht mit den Medien da täglich da sein. Du brauchst einfach Leute, auf die du dich 100%ig verlassen kannst. Und wenn du natürlich versuchst dann dort auch gewisse Ideen zu implementieren, dann kann ich nicht noch vor dem Training mit 3 Assistenten zusammenreden und sagen, da bei der Übung ist mir das wichtig, da ist mir das wichtig, da ist mir das wichtig, achten wir auf das, sondern da braucht man jemanden, wo man sagen, wir machen diese Übung und es läuft wie geschmiert. Und deswegen glaube ich, ist einfach auch mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass ein Trainer mit seinem Stab zu einem Club kommt, weil es einfach die tägliche Arbeit,
die Umsetzung der Ideen schneller und einfacher macht.
Ja. Gleichbedeutend ist es aber, Alfred, dass es beim LASK natürlich dadurch auch ein Defizit gibt, das wie rasch, glaubst du, aufgefüllt wird?
Ja, beim LASK gibt es jetzt eine harte Nuss zu knacken. Weil ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man nicht zurückblicken darf auf die sehr erfolgreichen Jahre mit der Art und Weise, wie Oliver Glasner spielen hat lassen, sondern jetzt ist die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten. Und da ist eben die Frage, will man eine Kopie Glasner, dann ist besser gar nicht antreten mehr. Nein, die Verantwortlichen, Sigmund Gruber, der Präsident und natürlich Jürgen Werner, werden ganz genau im Kämmerlein ausbrüten, was ist jetzt das Richtige für den LASK? Und das ist wirklich eine harte Nuss. Also ich möchte keine Ratschläge erteilen, tue es aber trotzdem. Denke, dass man wirklich auch neue Wege beschreiten sollte. Nicht jetzt nur, was die Spielidee betrifft, sondern auch, was den Trainer betrifft. Und daher bin ich sehr gespannt, wie die Leute dort das sehen. Ich hätte einige Gedanken, aber mich fragt man eh nicht.
Oh ja, ich?
Ja, ich erzähl's dir dann beim Kaffee.
Also gibt's einen Tipp? Na, was heißt die Spielidee wird man ja natürlich gleich lassen.
Noch einmal,
hat irgendwann auch schon gesagt, es muss schon auch ein Trainer zum Club passen. Ja?
Also zum Club passen bedeutet nicht 1:1 die Spielidee zu übernehmen, weil
kann sie noch adaptieren, einmal,
ja. Wir haben es gerade vorhin gehört, das, was der LASK heute spielt, ist ja ein Prozess, der über 4 Jahre geht. Trainingsprozess. Und wenn dann ein neuer Mann kommt, das 1:1 übernehmen, das schafft vielleicht Red Bull mit Jesse Marsch, weil der das ja schon auch in Leipzig getan hat und davor in New York oder wo auch immer im Red Bull-Bereich. Aber das ist jetzt eine andere Sache, der LASK. Und ich bin sehr gespannt, wie man diese Nuss knacken wird dort.
Es liegt nicht nur an der Spielidee, sondern dort ist es der Verein, das Umfeld, die Spieler, sind was gewohnt. Da geht es jetzt nicht nur um die Spielidee, was der LASK gemacht hat oder wie sie trainiert haben, dorthin zu kommen, sondern es geht auch um diese Menschenführung, die der Cheftrainer ganz klar ausüben muss und im positiven Sinn ausüben muss und da eine Kombination zu finden. Also ich möchte auch nicht in der Haut der LASK-Verantwortlichen jetzt stecken, da eine Kombination zu finden. Ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn Sie diese Spielidee weiterführen wollen und auch eine menschliche Persönlichkeit finden wollen, die es so ähnlich führt, dann bin ich auch so mehr beim Fredl, dann lässt er sie los.
Ja. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass die Entscheidung ja ohnehin intern schon gefallen ist. Oliver Glasner wird das jetzt wahrscheinlich nicht bestätigen können, aber inwieweit sind Sie da noch mit involviert?
Also mir hat noch niemand eine Entscheidung mitgeteilt. Also,
aber es gibt Favoriten natürlich. Ne?
Und wer ist das? Ja, vorher fragst du mich und jetzt frage ich dich.
Ja, einer davon ist eh bekannt. Der ist im Moment bei Wolfsberg. Der kommt am Sonntag eh nach Bashing.
Also der Herr Ilzer.
Ja, zum Beispiel.
Aber ich glaube auch, dass da der LASK jetzt auch mit so viel Selbstvertrauen auftreten sollte und kann und darf und muss. Der LASK ist nicht gleich Oliver Glasner, sondern der LASK steht, wir haben da gemeinsam, und das ist mir wirklich wichtig, wir haben da gemeinsam über 4 Jahre Strukturen aufgebaut, ja, im Verein, in der Mannschaft. Ich glaube, fast alle Spieler haben einen Vertrag über die Saison heraus. Die Mannschaft ist von allen Beteiligten sehr, sehr gut zusammengestellt. Die Charaktere, die werden sich nicht ändern, ob Oliver Glasner hier Trainer ist oder nicht. Es sind absolute Teamplayer. Es sind Spieler, die sehr persönliche, große Ziele noch haben. Ja, eben ganz, ganz viele haben wir aus der zweiten Liga.
Aber trotzdem, Sie kennen nur die Ansprüche im Moment von Oliver Glasner.
Ja, und manchmal ist es auch gut, andere Ansprüche zu hören, um wieder neue Entwicklungsschritte setzen zu können. Und deswegen sehe ich den LASK sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, dass der LASK mittlerweile in Österreich so eine Adresse ist, dass viele Trainer froh sind, wenn sie beim LASK trainieren können. Und dieses Selbstbewusstsein sollte der LASK an den Tag legen und das werden sie an den Tag legen. Und ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass der LASK, und nur mal, auch mit Oliver Glasner, hätten wir nicht gewusst, ob wir nächstes Jahr, woher soll die Reise hingehen, sondern die ganze Entwicklung vom LASK von Tag 1, wo ich gekommen bin und
die ist ja nicht vorbei, weil ich jetzt einen anderen Arbeitgeber habe. Die ist mittel- und langfristig ausgelegt, Blickrichtung auch neues Stadion, um dann nachhaltig in der österreichischen Spitze sich zu etablieren. Und das wird der LASK auch schaffen.
Ja, und wollen wir vielleicht nur das Thema noch abschließen. Ihr Nachfolger, hat er dann auch wieder diese Doppelfunktion? Oder wird Jürgen Werner, der ja seine Anteile verkauft hat bei seiner Beratungsagentur, wird der da mehr diese Rolle auch offiziell übernehmen und nicht nur sportlicher Berater sein?
Weiß ich nicht.
Ja, wollen Sie auch nicht wissen.
Nein, also das kann ich auch nicht wissen und da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner.
Ja, gut, aber möglicherweise ändert sich auch in dieser Frage etwas. Wir haben auch gesehen, die Meistergruppe, die Qualifikationsgruppe, es wird viel diskutiert, auch über die Ligareform. Hier sitzt ja einer, der diese Ligareform initiiert hat, er hört es nicht gern, aber man könnte fast sagen, initiiert und dann das erste Opfer gewesen.
Das hat mit der Ligareform gar nichts zu tun gehabt und ich habe sie auch nicht initiiert, sondern ich habe sie massiv vertreten.
Ja.
Also natürlich war ich von Anfang an dabei und war auch von dieser Idee nicht nur begeistert, sondern ich finde sie auch richtig. Aber das Wichtigste an dieser Ligareform ist auch immer wieder, es wird nämlich immer vergessen, dass es einen ganz entscheidenden Grund gegeben hat, dass wir das machen mussten. Und der entscheidende Grund war das Dauerfordern, beziehungsweise dann auch das Umsetzen. Der ÖFB hat mit seinen Landesverbänden einfach verlangt von der Bundesliga und wir konnten es nicht mehr verhindern, dass es 3 Direktaufsteiger in die zweite Liga geben muss. Und damit war von Anfang an klar, dass es eine zweite Liga mit 10 Vereinen nicht mehr geben wird. Bei 10 Vereinen in der zweiten Liga, bei 3 Absteiger, brauchen wir nicht diskutieren.
Und jetzt hat man 16 Clubs und jetzt haben insgesamt in den ersten 3 Ligen 76 Vereine.
Das ist schon richtig. Das war das Tödliche für die zweite Liga. Und deswegen, es war keine andere Möglichkeit da, als eine zweite Liga mit 16 Clubs zu machen. Wir wissen auch von unseren Partnern, von unseren TV-Partnern, dass sie das nicht übertragen wollten und auch nicht bereit sind, hier etwas zu investieren. Und es auch in der zweiten Liga Vereine gibt, die diese Qualität und Strukturen bereits gehabt haben, dass sie auch in der höchsten Spielklasse spielen können. Und ich glaube, dass das 12-16-System dann eigentlich die Logik war. Es hat gar keine andere Möglichkeit gegeben. Und es wurde, und das liegt mir heute noch furchtbar im Magen, und ich bin heute noch stinksauer. Es wurde nicht vergessen von uns, damals von der Bundesliga, weil wir wollten unbedingt die dritte Leistungsstufe sozusagen einbinden. Es war nicht möglich. Es hat immer nur geheißen, macht mal hier eine Reform, das schauen wir uns dann an, wie wir dann weiter tun.
Also um es zusammenzufassen, das Hauptproblem ist aus Ihrer Sicht noch immer die Schnittstelle zweite Liga auf dritte Liga.
Ganz klar, ganz logisch. Heute, wir haben 48 Vereine in der dritten und die 28, also 76 Vereine in den 3 höchsten Spielklassen. Das ist einzigartig in Europa, da kann man überall schauen, ganz egal wo, 76 Vereine in den ersten 3 Leistungsstufen.
Aber da findet lauter Profis, sinnlos, ne?
Profis, Halbprofis, Amateure, wir sind in Österreich, da verschwindet das alles.
Ja, gut.
Also, nein, ist nicht das gut. Heißt, gut ist es nicht.
Nein, aber ich höre heraus, die Reform ist nur halbherzig am Ende des Tages.
Naja, die Liga wollte eine gute Reform machen. Ich denke, dass der Teil mit der höchsten Spielklasse eine sehr gute ist. Man sieht es, es ist sehr, sehr spannend. Es soll ja auch spannend sein. Wir haben Hunderttausende von Besuchern, nicht nur in den Stadien, auch vor den Fernsehschirmen, da sind schon Millionen und die wollen Spannung. Und man merkt, es war bis dato eine tolle Saison. Über den Winter, wann hat es das gegeben, dass in der dritten Frühjahrsrunde, vierten Frühjahrsrunde wirklich um alles geht? Mhm. Meister, Europapokal, Abstieg, also wirklich sehr, sehr spannend. Also,
und die Trainer müssen halt leiden, ne?
Ja, das ist
nein, die und Trainer. Und Punktehalbierung, ne? Ist das das Beste aus Ihrer Sicht?
Das wird nicht jedes Jahr so sein.
Wie?
Das war heuer vielleicht ein bisschen Ausnahme, ja, also, dass es ein bisschen viel Trainerwechsel gegeben hat. Also. Aber andererseits, ich glaube, irgendwo habe ich die Statistik gelesen, oder hat es irgendjemand gesagt, mit 1,7 Jahren.
1,2.
Also,
die Durchschnittsdauer.
Das ist nichts Österreichisches, also das ist eigentlich überall so.
Ja, also.
Ich bin sowieso jemand, der sich mit den Rahmenbedingungen einfach arrangiert, weil was soll ich mir aufregen über die Punktehalbierung? Es ist sowieso, wie es ist, ja. Und jetzt kann ich sagen, der nächste, wenn ich dreimal auf die Latten schieße, sagt, das Tor ist zu klein, machen wir es größer.
Okay, naja, ist auch, auch ein Zucker.
Ja.
Kann man, muss man auch so sehen. Ja, also da ist aus Ihrer Sicht noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie sind im Moment auch beim ASK Öd, Sektionsleiter, vierte Liga, Tabellenführer oberösterreichische Liga.
Sportlicher Leiter.
Sportlicher Leiter, Sektionsleiter, klingt finde ich irgendwie so charmanter, oder?
Bitte.
Zeigt das auch. Abschließend ganz kurz, da sieht man dann auch das Problem, das offensichtlich auch Sie und Franz Grad mit der Reform haben. Das Interesse an einem Aufstieg in die Regionalliga Mitte scheint nicht gegeben zu sein, wenn man als Meister nicht drauf wird.
Kann ja nicht gehen, weil wir einfach die Infrastruktur nicht haben. Und die Liga hat es sowohl in der ersten als auch in der zweithöchsten Spielklasse immer ganz wichtig gemacht, dass die Infrastruktur vorgegeben wird. Dann gibt es in der Regionalliga eine eigene Infrastruktur, wo sie ist so schwammig, dass sie, aber ist ein anderes Thema. Und wir sind leider in Öd in einer Situation, dass wir, der Herr Grad hätte alles unternommen, dass wir eine dementsprechende Infrastruktur, sprich Tribünen und für die Zuschauer Qualität und so weiter, aus eigener Tasche finanzieren würde. Es wird uns leider nicht erlaubt von seitens den Behörden und wir müssen das so hinnehmen. Wir geben aber nicht auf. Wir schauen, heuer geht es leider nicht. Wir können heuer wieder nicht aufsteigen.
Naja, gut. Trotzdem, danke fürs Kommen. Danke. Alles Gute für die nächsten Aufgaben. Alfred, natürlich an dich auch alles Gute und ein besonderes Dankeschön für den vorerst letzten Besuch und dann hoffentlich sehen wir uns wieder als Trainer von VfL Wolfsburg hier bei uns. Sie sind immer herzlich willkommen. Danke, Oliver Klaassen.
Danke.
Danke Ihnen. Noch einen schönen Abend. Wiederschauen.